Willkommen zum Vortrag über Turtle-Grafik. Mein Name ist Marco Raschka und ich hoffe, dass noch ein paar Sachen neu sind, die ich jetzt erzählen werde. Turtle-Grafik ist schon was sehr Altes, aber ich nehme mal an, ihr habt da noch nicht alles gesehen. Mein Vortrag ist jetzt, probiere ich mal mit einer neuen Präsentationssoftware aus. Falls das nicht funktioniert, dann können wir auf irgendwas anderes umsteigen. Also kurzer Überblick, wir werden zunächst mal werde ich ein bisschen erzählen, warum mache ich das Ganze, also Motivation, was finde ich dann toll, warum ist es was Tolles, dann ein bisschen über die Geschichte, wie hat sich das Ganze historisch entwickelt, warum malt man so überhaupt, da ist dann schon ein bisschen enthalten die pädagogischen Programmiersprachen, wo das meistens in Verbindung steht. Das können wir dann im zweiten Teil, falls wir dann schnell genug fertig sind, noch ein bisschen ausbreiten. Dann, wie komme ich von der Turtle-Grafik, die sich allgemein oder normalerweise im Zweidimensionalen bewegt, ins Dreidimensionale, ins Vierdimensionale, so ein bisschen Abstecher. Wie kann man überhaupt was im Vierdimensionalen, im Dreidimensionalen natürlich erstmal und im Vierdimensionalen formelmäßig darstellen? Also wie beschreibe ich überhaupt was im Dreidimensionalen? Dann Implementierungen, also wie habe ich das implementiert? Es gibt sehr viele verschiedene Implementierungen von Turtle-Grafik und jeder hat es anders gemacht. Also ich habe wirklich fast keine zwei gefunden, die auch noch einigermaßen übereinstimmen. Vor allem, wenn es da irgendwie ans Programmieren geht, wird es unterschiedlich. Dann kann man noch ein paar Erweiterungen machen. Also, was kann man mit Turtle-Grafik noch machen, habe ich so schön formuliert. Und wenn wir da mit dem ganzen Zeug fertig sind, dann können wir nochmal ein bisschen über die pädagogischen Programmiersprachen sprechen.
Ich mag voraussagen zu den Erweiterungen, denn meine OpenGL-Versuche sind ja auch nur Flächenbeschreibung für den PC. Ich gebe eine Umrissfläche und sage, wie er sie füllen soll. Hast du mal Turtle-Implementierungen gesehen, die mit Texturen umgehen können?
Nein. Also ist mir nicht untergekommen, aber ich stelle es mir jetzt nicht sehr schwierig vor, weil du kannst ja einfach sagen, ich bin jetzt an der Stelle im Raum. Mal da ein Rechteck mit einer vorgegebenen Bitmap. Also das würde ich mir jetzt vorstellen, dass es mit einem gegebenen 3D-Turtle-Framework kein großes Problem ist, zu machen.
Eine ganz andere technische Frage. Warum gibt es einen Grund, warum du kein Mikrofon hast?
Ja, es tut nicht.
Ah. Okay.
Ich hoffe, dass mich alle verstehen. Wenn nicht, dann muss ich lauter reden.
So, ja, höchstens die Kamera.
Also wahrscheinlich meine erste Begegnung mit Turtle-Grafik war sowas, das ist jetzt ein Original-Nachbau. Ungefähr als ich so 7, 8 war, habe ich von meinen Eltern ein programmierbares Auto gekriegt. Das hier ist jetzt mit LED, also kann man sich schon denken, dass das nicht mehr das Original ist. Gibt es in so Retro-Shops zu kaufen, da gibt es Leute, die bauen das für günstiges Geld mit heutiger Technik nach. Und jetzt einfach mal eine Demonstration. Also ich möchte dem Auto jetzt erklären, es soll...
Wenn du ein bisschen mehr noch da gehst, dann sehen wir es.
Achso.
Sieht man das? Ja, genau.
So, also das Auto soll jetzt, sagen wir mal, nach vorne fahren, ein Stück, dann sich ins Publikum drehen. Dann soll es die Laserkanone abfeuern, also mindestens 5-mal. Dann soll es sich zu mir drehen und wieder zurückkommen. Jo.
war das gerade der Prompt, oder?
Ja, genau.
Die letzte Musik.
Das heißt so viel wie, ich bin jetzt fertig, jetzt kannst du wieder was machen. Ja, also, zwar als Einstieg vielleicht ganz gut, das sieht zwar jetzt nicht aus wie ein Turtle, aber Turtle-Grafik gibt es auch als Igel-Grafik oder sonst irgendwelche Grafiken. Der springende Punkt ist, was glaubt ihr jetzt, wie ich dem kleinen Auto beigebracht habe, was ich ihm gerade gesagt habe? Also, ich habe erstmal auf den Knopf vorwärts gedrückt, dann Einheiten, 10 Stück, also 10 beliebige Einheiten, die Farben. Dann habe ich gesagt, dreh dich nach rechts und es war so und so begraben. Dann Feuer.
Stufenlos einstellbar?
Bitte?
Stufenlos, die gerade sind?
Nein, in Einheiten, also 15 nach rechts wäre 90 Grad, dann kannst du ungefähr vorstellen, was das 1 wäre. 90 durch 15. Bitte? 4, 5, 6, 6, ja, irgendwo halt. Genau. Und wenn man das Ganze dann aufschreibt, dann kommt sowas raus, was schon ziemlich nah nach Turtle-Grafik aussieht. Also irgendwie vorwärts, das haben wir auf Englisch FD, 10, dann rechts 90, ich habe jetzt 15 geschrieben, dann gut, das Feuern, das war dann irgendwas anderes, und dann nochmal rechts 90 und wieder vorwärts 10. So ungefähr sieht dann Turtle-Grafik aus. Und dann ist dann nicht RAW Startpunkt, Endpunkt, sondern irgendwie Fahre. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man an das Auto hinten noch eine Straßenkreide hinhängen könnte, so hinten, und mit dem über die Straße fährt, kann man da tatsächlich auch Bildchen malen. Habe ich mal probiert, ist dann nicht so schön geworden, aber man kann es machen.
Hast du mal die internen Speicher ausgeknallt mit den längeren Befehlen?
Nein. Der fährt ja nicht so schnell, also man kann da ja irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, also ich nehme mal an, da werden wir schon einige Minuten beschäftigt und die Genauigkeit lässt zu wünschen übrig, also wenn man da dann eine lange Folge hat, ist ziemlich sicher, dass er nicht mehr zurückkommt. Also mit dem jetzt auf der Straße ein Quadrat zu malen, da ist dann der Endpunkt vom Startpunkt schon mal einen halben Meter entfernt.
Kann er denn selber versuchen, wieder an die Ursprungsposition zurückzufahren, oder musst du halt sagen, ja, dann nochmal 10 in die Richtung und nochmal 10?
Das kann er nicht.
Kann er nicht.
Also es ist wirklich ein Spatzenhirn, dass das nur eine Befehlsfolge merkt sich. Und so war das damals auch. Also heutzutage könnte man vielleicht schon sagen, mach einfach alles rückwärts und dann interpretiert er das anders.
Ja, dann werden wir mal sehen, wer die Laserkanone wieder zurückholt.
Genau. Wieder aufbaut, so einfach den rückwärts laufen lassen. Also, warum mache ich das? Es ist erstmal sehr einfach. Genau, einfach zu erklären. Also man kann es wirklich einem vierjährigen Kind erklären, habe ich auch ausprobiert. Es funktioniert. Einfach zu implementieren. Also egal auf welcher Basis man das aufbaut, man muss sich halt zusätzlich zu immer was merken. Also man muss zum Beispiel sich merken, wo die Turtle gerade steht, Position, man muss sich merken, in welche Richtung sie gerade guckt, den Winkel, vielleicht welchen Stift sie gerade in der Hand hat, und das ist eigentlich schon alles. Und wenn man dann Draw-Befehle kennt, also male eine Strecke, kann man damit das relativ schnell machen. Zu lernen auch. Das ist einfach sehr einfach zu machen. Und es ist eine Beschreibungssprache. Also ich arbeite gerne mit ASCII-Editoren, und wenn ich da jetzt so aus dem Kopf eine kleine Zeichnung reinmachen will, dann kann man da mit Turtle-Grafik mit abgekürzten Befehlen da mal kurz irgendwas hinzeichnen. Braucht sie nicht mit ASCII abzuverkünsteln. Dann Carol, das ist eine von den pädagogischen Sprachen. Die werde ich jetzt nicht demonstrieren. das ist so, im Prinzip eine vereinfachte Turtle-Grafik, geht in die Richtung virtuelle Computer, virtuelle Roboter. Man kann ihm nur 90 Grad Device drehen lassen und mit ihm Häuser bauen, so ein bisschen Minecraft-mäßig.
Was?
Minecraft.
Kerol ist ein kleines Männchen, das auf einem viereckigen quadratischen Grundfläche rumläuft und Ziegelsteine legen kann.
Genau.
Oder wegnehmen kann.
Danke. Okay, also ich weiß ja gar nicht, wiederholen fürs Publikum. Ist ja eh alles da.
Minecraft war so ein Spiel, oder?
Ja, genau.
Was? Ja, Minecraft nicht.
Ich habe das vielleicht mal gesehen, aber weiß ich das so? Ja, das
gehört. Es gibt sogar Musikvideos mit Minecraft Hauptdarsteller.
So ähnlich wie Carol wahrscheinlich.
Ja, genau. Im Prinzip so ähnlich wie Carol.
So. Ja, das nicht, weil meine Hand wissen sie auch das gleiche.
Also, die Geschichte von der Turtle-Grafik kann man eigentlich nicht so wirklich die Anfänge beschreiben. Ich kann sagen, Logo, mit dem ist es wirklich bekannt geworden, mit der Programmiersprache Logo. Die wurde erdacht so in den 1960ern. Da muss man sich dann nachher noch die Beschreibung auf der Zunge zergehen lassen. Die Logo ist seiner Zeit so weit voraus gewesen, dass es wirklich damals keiner kapiert hat. Und heute eigentlich auch noch keiner. So Spielzeuge, die kamen auch in den 70ern. In Mode. Dann, wenn man ganz abstrakt sagt, Beschreibungssprache für eine Bewegung, ich meine, das hat man seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte irgendeine Wegbeschreibung gehabt, gehe in die Richtung, drehe dich nach links und so weiter. Also wirklich der Anfang für dieses ist schwierig zu sagen. Dann gibt es von HP noch ein Plotter, und zwar die HP Hewlett-Packard Graphic Language. Die basiert so ein bisschen auf dieser Turtle-Grafik, also damit wurde ein Plotter gesteuert. Plotter ist natürlich ein Stift, der irgendwie übers Papier fährt. Das heißt, da bietet es sich an, zu sagen, fahr von der jetzigen Stelle ein Stückchen weiter, weil du dann dazu gezwungen bist, Sachen, die nah beieinander sind, auch, oder es wird deutlich einfacher, Sachen, die nah beieinander liegen, schnell direkt hintereinander zu malen. Das war, weiß nicht, hat so Plotter schon mal jemand gesehen, das ist so im Prinzip wie so zwei Linearachsen, die ein Stift so übers Papier bewegen.
Gab es früher einen Terminalraum?
Ja, genau.
Als die Max noch war und...
Und unter der Mensa gab es auch eine, in dem PC-Raum damals, also mit Windows 3.11.
Also eine CNC-Maschine quasi nur ohne Presskopf, sondern mit Stift.
So kann man sagen, ja. für die es technisch nicht so begabt sind, eine CNC-Maschine.
Viele Plotter haben ja auch keine zweite Achse den Stift bewegt, sondern das Papier bewegt vor und zurück. Also
genau,
das kenne ich auch.
Das ist dann der große Vorteil, dann kann man viel größere Papierbahnen benutzen, weil der Plotter muss dann nicht die Riesenfläche abfahren, sondern kann im Prinzip auf einer Linearachse hin und her fahren und das Papier hängt dann so drüber, wie so eine Art Endlospapier. Genau, Stift mit Gedächtnis, dann viele massiv Multiplayer, Online-Multiplayer oder auch sonst Steuerungen, wo Spiele, wo viele Nicht-Player-Charaktere gesteuert werden müssen. Können sehr mit sehr wenig Speicher auf die Art und Weise die Position oder den Zustand von dem Charakter darstellen. Einfach nur drei Zahlen, dann haben wir X, Y und Richtung, in der ihr gerade guckt. Und der Rest ist dann halt irgendwie zufällig, wie er gerade sich bewegt. Da kann man dann ohne Probleme Menschenmengen animieren. Für die Wechselwirkung muss man nur wissen, wie weit sie gerade beieinander sind. Also wenn Fragen dazwischen kommen oder wenn ich mal kurz was demonstrieren sollte, ich habe die Beispiele, die wollte ich dann bei der Implementierung noch ein bisschen hinten hinhängen und im Prinzip nochmal durch das Ganze durchgehen. weiß nicht, ob es vielleicht auflockert wird.
Hast du noch HPGL-Beispiele?
Bitte?
Ob du auch HPGL-Beispiele
hast? Ich habe kein HPGL-Beispiel. Kann man sich allerdings in Wikipedia, gibt es glaube ich ein Beispiel, einfach mal angucken. Das ja, ist eigentlich lesbar. Was haben wir unter Logo? Schönes. Ach genau. Was ist an Logo so toll unter Zeit voraus? Also damals, 1960, haben sie eingebaut dynamische Typerkennung und strukturierter Text. Also das war zu der Zeit, wo man was am Anfang einrücken, das kostet ja Leerzeichen. Bist du wahnsinnig? Das kostet ja 2-3 Byte mehr Speicherplatz. Man kann doch nicht so verschwenderisch mit dem teuren Speicher umgehen und da bauen die dann eine Sprache, die gern strukturierten Text hätte. Also richtig schön mit Einrückungen und vielen Leerzeichen, Leerzeilen sogar. Also wirklich der Zeit weit voraus, ob das dann wirklich jemals sinnvoll wäre.
Was gibt es da für Typen in Logo? Ich meine, ich weiß halt, dass es Turtle-Grafik macht, aber... Aha.
Also Logo ist also im Prinzip ein Lisp-Dialekt, kann man sagen. Da sind dynamische Listen drin, die Grundeinheiten sind alles, was der Rechner kann, also Double, Character, Array of Character, also String. Frag mich jetzt nicht genau, was für Basistypen das bei Intel schon tatsächlich alles definierbar sind, aber im Prinzip sagt man.
Und dynamische Typerkennung heißt, wenn ich Variablenname ist gleich 5,0 sage, dann
weiß ich, dass das
ein Double ist.
Genau. Ganz genau. Wobei der noch relativ, wie soll ich sagen, für heutige Augen urtümliche Notation hat. Ich kann nachher mal mit Turtle, mit dem Turtle-Dialekt, weil wir ein Demo-Programm zeigen, da ist dann nicht x gleich x plus 1, wie man heute schreibt, sondern da schreibt man dann Sätze x in Anführungsstrichen, weil die Variable x soll man irgendwas zuweisen und dann den Ausdruck dahinter x plus 1, wobei man dann das zweite x anders kennzeichnen muss, weil es eine Variable ist, von der man was holt. Und das erste ist einfach nur Anführungsstrichen, weil ich habe hier eine Variable, die halt diesen Namen hat. Zur Compiler, zur Interpreterzeit dann nur einfach.
Ist aber pädagogisch.
Ist pädagogisch eigentlich sehr viel sinnvoller als das, was man heute so hat. Wobei, man sollte die Kinder da nicht zu sehr unterschätzen. Die, ob ich da jetzt x gleich x plus 1 oder Sätze x plus 1 Sätze, die akzeptieren beides. Die sind ja noch nicht so verbildet, dass sie irgendwas da nicht verstehen, weil es komisch an, was sich anhört.
Ja, ich denke auch weniger an die Kinder als an meine Studenten, aber gut.
Ja gut, ich meine, da müsste man eh sagen, wenn einer erst mit 18 oder 19, dann fangen die Studenten halt an, anfängt zu programmieren. Das ist wie bei Fremdsprachen, wenn ich eine Fremdsprache erst im Erwachsenenalter lerne, dann lerne ich sie nicht gescheit. Also programmieren sollte man eigentlich schon lernen, wenn man also Grundschule oder Anfang fort weiterführende Schule spätestens sollte man sowas lernen, sonst glaubt man es nicht mehr.
Also der größte Teil von Studenten, die heute anfangen, können nicht programmieren.
Okay. Also Informatikstudenten oder Mathestudenten?
Nee, normale, also nicht Informatik. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Informatik groß anders ist, weil ich meine, wenn man es in der Schule nicht lernt, muss man es lernen.
Ich habe es auch nicht in der Schule gelernt.
Ja, okay, ich auch nicht, aber...
ja, machen wir Turtle kurz durch und dann können wir über Pädagogik reden.
Okay.
Vor allem, ich glaube, das ist da eher eine Glaubensfrage. Genau, Turtle, der Reihe nach Turtle-Steuerung. Pädagogische Programmiersprache, kurz eine das machen wir nachher auch einmal, sonst bleiben wir wieder hängen. Dann der Plotterhammer, Spielzeugautomaten. Und jetzt was für, bei welchen Bibliotheken sollte ich mich umschauen, wenn ich tatsächlich mal Turtle-Grafik benutzen wollte? Einfach mal Google antworten. Das ist einfach der beste Tipp. Da gibt es wirklich hunderte, tausende. Jeder hat so ein bisschen eigenes Flavor. Wenn ich jetzt schon mit Python gern programmiere, das machen ja Anfänger gern, dann ist das L-Systems zu empfehlen. Ich habe nochmal kurz reingeschnuppert. Das ist halt irgendeine Turtle-Grafik, das ist nichts Besonderes, aber es fügt sich relativ nahtlos in dieses Look and Feel von Python ein. Smoky Cat, was war das jetzt? Wahrscheinlich Java, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Also so die ganzen Anfänger oder Programmiersprachen, die eigentlich nicht so viel Anspruch stellen, wie gerade Skriptsprache Python oder Java sowieso, die haben eigentlich alle auch eine Turtle-Bibliothek mit drin, muss man einfach mal suchen. Eigentlich wirklich, weil jeder hat sich mal jemand die Mühe gemacht, das zu machen. Mehr oder weniger bedienerfreundlichen Dokumentation. Jo. Gut, wie habe ich das jetzt implementiert? Natürlich mit MATLAB. Also ich bin da irgendwie so halt MATLAB-Fan. Die Syntax, die habe ich zum größten Teil von den üblichen englischsprachigen Implementierungen übernommen. Also FD heißt Forward, LT heißt links, RT heißt rechts, Back, Pen Down, Pen Up und so weiter. Welche Kontrollstrukturen gibt es? Da habe ich deutlich abgespeckt. Also bei mir gibt es nur eine Vorschleife. Alles andere ist dann woanders versteckt. Man kann allerdings die Prozeduren dann auch direkt wie M-Files halt aufrufen und selber die MATLAB-Strukturen bzw. die Octave-Strukturen dann benutzen.
Programmiert deine Tochter auch schon in MATLAB, oder?
Nee, das tut sie nicht. Also die ist da ganz komisch, die geht ab und zu an die Frischluft und fährt Fahrrad und solche Sachen.
Merkwürdig.
Ja, genau.
Irgendwann fängt sie dann halt Salat zu essen, oder?
Nee, das ist ein anderes Thema. Nee, ja, gesunde Ernährung und so weiter, muss man schon drauf achten. Wo war ich jetzt? Nee, aber also gerade die Turtle-Grafik, wie gesagt, 4 Jahre, das war es, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, habe ich mal das reingehackt. Was ich dann, also dieses, mal gucken, ob es wirklich 2002 war. Ja, 2012 natürlich, vor 2 Jahren. Das lassen wir mal auch in der Position das laufen. Also ich habe schon gestartet. Wenn ich da jetzt wie mit Turtle programmieren will, muss ich erst ein Shift aufmachen und kann dann zum Beispiel so Forward 10, Left 90, Forward 100 machen. Dann müsste vielleicht was auftauchen. Der ist da. Also ich fange nach rechts an zu laufen, mache 90 Grad Winkel nach links und fahre nach oben. Dieses komische Dreieck ist meine Turtle. Das hat auch bei jedem sieht es ein bisschen anders aus. Einfach nur ein Dreieck haben viele. Da sieht man aber nicht genau, wo vorne ist, wenn er gerade keinen Strich gezeichnet hat. Das hat einfach noch ein zusätzliches Dreieck drin. Und also für die war das dann die abgekürzte Version, gibt es dann ein F. Upsala. Also ich habe den Vortrag erstellt, als ich noch ein bisschen mehr Auflösung gehabt habe. Deshalb muss ich so ein bisschen hin und her schalten. Also einmal draufdrücken, löscht es wieder und dann machen wir halt hier vorwärts. Na, vielleicht kann ich das gleich noch machen.
Zieh doch ganz nach links Windows, mach dir dann so ein Hiding. Also ganz reinschieben, dann mach dir die Hälfte vom Bildschirm blau. Zieh mal weiter nach.
So, ganz
ja, links. Ja. Los, hast du dann?
Ah, okay. Dann kann ich auch noch. Ah, ich hab schon wieder was gelernt. Also, da können wir dann, also F, und wenn wir jetzt irgendwie mehrere vorschreiben, dann kann man auch mit Zahlen arbeiten, also viermal vorwärts, irgendwann mal rennt er dann gegen die Wand. Und irgendwann hat es denen Spaß gemacht, so ganz oft F zu machen und dann, ui, ist er so draußen, juhu. Also so wirklich tolle Figuren kamen da nicht raus, sondern einfach so, ah, was kann ich machen? Ich meine, logisch, wenn ich jetzt Boxauto fahre, möchte ich auch nicht schön Kurven und Dreiecke fahren, sondern möchte halt irgendwie Spaß haben. Ich glaube, das ist auch eines von den wichtigsten Sachen, die bei den meisten pädagogischen Programmiersprachen nicht so gedacht wird, so, wir wollen jetzt programmieren lernen, auf Biegen und Brechen, und dann kommt irgendein künstlicher Grund her, aber so wirklich, was das die Kinder anspricht, ist eher selten dabei. Springen wir wieder zurück. Genau. Wie sieht unsere Syntax aus? Wir vereinfachen die. Genau, wie gesagt, FD, F und so weiter. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. So wie ich es gerade gesagt habe, also F vorwärts wird zu F, eine bestimmte Schrittweite, links wird zu L, rechts zu R und so weiter. Dann können wir eigentlich schon wieder zurückgehen.
Und dann brauchen wir gar keine Parameter mehr, oder? F macht halt einen Schritt vorwärts.
Genau.
Und L.
Und L macht halt um einen bestimmten Winkel nach links, und in dem Fall sind es F macht, glaube ich, 7 Pixel vorwärts und L macht 15 Grad nach links. Und dann kann man ausrechnen, wenn ich ja mit 6 mal L hätte ich dann 90 Grad. Also einmal links, nochmal links, noch einmal links.
Das heißt, dann kann ich einen Kreis zeichnen, indem ich immer FL abwechselnd mache.
Genau.
Mach doch mal FL, FL, FL.
So. So. Schwul, gell? Also man kann richtig sich schon vorhersagen, was passiert. Das ganze FL, 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 FL ist nicht nur schwierig auszusprechen, sondern auch schwierig zu tippen. Deshalb kann man es dann nochmal weiter vereinfachen und da multiplizieren. Allerdings FL, das würde ich jetzt nicht machen, da kommt dann raus 4 mal F und einmal links. Muss man Klammern setzen?
Nee.
So. Dann machen wir mal 10 mal.
Muss mal Scheibe oder muss nicht?
Muss man nicht.
Wahrscheinlich.
Also das. 24 mal vorwärts links, dann müssen wir 24 mal 15, das ist vermutlich 360. Ja, jetzt können wir eigentlich gleich mal uns überlegen, wie können wir jetzt in die dritte Dimension, machen wir mal 10 vorwärts, irgendwie 7 mal links, nochmal 10 vorwärts. Ich meine, wenn ihr jetzt eine Turtle wärt, wie würdet ihr dann verstehen, dass man nicht in der Ebene bleiben soll? Wir gehen halt nach oben oder nach unten. Also, hier, guck, dreimal nach oben und zehnmal vor. Und tatsächlich, wir kommen in den Dreidimensional. Also man muss es dann ein bisschen angucken. Genau so. So, man kann noch den Haken von vorher sehen, und es ist 45 Grad nach oben und geht dann darüber. Das können wir natürlich nochmal ein Kreischen zum Beispiel machen. 24 vorwärts. Hup. Man macht ein Looping.
Ja.
Yeah. Und da ist es langsam interessant für die Kinder. Oder? Wobei man darf das nicht überbewerten, also so von wegen. Wir finden das jetzt wirklich was Tolles, dass man dreidimensional machen kann, wenn wir halt ewig nur zweidimensional gewesen sind. Aber Kinder, die einfach sowieso mit Bauklötzchen spielen, für die ist die dritte Dimension halt wirklich was Besonderes. So, jetzt auch so das erste schon, wo man ein bisschen was bei, erklären könnte. Wie kann man das jetzt der Turtle die Eigenschaft erklären, wo sie gerade ist und wie sie orientiert ist? Ich habe das gelöst, mit diesem begleitenden Treibein. Das kann man sich jetzt folgendermaßen vorstellen. Irgendwo ist mein Nullpunkt. Ich muss jetzt beschreiben, eine Turtle ist irgendwo da im Raum, hat einen bestimmten Offset und guckt halt in eine bestimmte Richtung und hat eine bestimmte Neigung. In der Physik gibt es in der Dynamik dieses begleitete Treibein, kann man sagen, wobei ein Vektor in Tangentialrichtung geht. Tangentialrichtung, so. Eins, warte mal, das habe ich gerade falsch gemacht. Eins nach links und eins nach oben. So. Und dieser Wert ist dann der Offset zum Beispiel, also der Ortsvektor. Großes O. Kleines O. Ja, mal. Wir haben hier unser Koordinatensystem, das ist das Raumkoordinatensystem, oder ist das Laborsystem. Man könnte dann jetzt jeden von diesen Vektoren als zusammengesetzt aus diesen Vektoren darstellen. Vielleicht wird es schon jemand aufgefallen haben, wenn wir im dreidimensionalen sind, haben wir hier jeweils drei Zahlen, also 9 Stück. Ein Körper hat im dreidimensionalen Raum aber nur 6 Freiheitsgrade. Wo geht was verloren? Also ist ja logisch, wenn wir hier lauter rechte Winkel haben, dann ist der 2 von diesen Vektoren, der dritte schon festgelegt. Also 3 weniger, dann sind wir wieder bei 6. Ja, also falls jemand, weiß nicht, wer hat bisher das begleitende Treibein schon mal gekannt? Ja, okay. Also, wenn man mal wirklich so was dreidimensionales programmieren will, irgendeine Dynamik, oder auch, früher haben wir das bei, als man noch mit Papier und Bleistift gerechnet hat, als Vereinfachung für irgendwelche Bewegungsgleichungen gehabt.
Ich glaube, sowas lernt man nur als Physiker irgendwie.
Ja, aber das ist ein guter Tipp, also auch für irgendwie Dynamik, für Grafikprogrammierer ist das eigentlich ganz gut, wenn man sich, also stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwie dem Computer beibringen, da steht jetzt ein Männchen oder ein Vogel irgendwo an der Stelle und guckt in die Richtung und hat noch die Neigung, das irgendwie in Zahlen oder in Winkel auszudrücken, da verhaspelt man sich relativ leicht. Und das ist sowas, wo eigentlich ziemlich eingängig ist und wo man relativ wenig falsch macht. Also begleitendes Treibein heißt das Ding. So. Was können wir jetzt noch im Dreidimensional machen? Genau, welche Bewegungen muss unser Turtle im 3D ausführen können? Up, Down haben wir schon gehabt. Und dann noch Rollen, also wir können dann noch sozusagen nach links oder nach rechts uns neigen. Das sind dann so die, die Längsachsklappen von dem Flieger halt, wenn ich den Steuerklippen dann nach links oder rechts bewege.
Und welche Auswirkungen hat es dann?
Dass das Flugzeug nach links oder rechts kippt. Also wenn ich jetzt am Flugzeug den Steuerklippen nach links...
Ja, aber für die Linie, die du zeichnest, spielt es ja keine Rolle.
Nee, erst...
Ich meine, ein Flugzeug hat dann eine irgendwelche aerodynamische Eigenschaften, ja. Die Flügelneigung irgendwie... Durch die Flügel beeinflusst werden.
Ja, genau. Für die Linie macht es erst dann einen Unterschied, wenn wir gleichzeitig noch zum Beispiel nach oben ziehen. Wenn ich jetzt nach links ziehe, dann rotiere ich einfach, die Linie bleibt gerade. Wenn ich aber gleichzeitig nach links und nach oben ziehe, dann kommt eine Spirale raus. Obwohl ich eigentlich sozusagen, also ohne nach links drehen, würde ich einen Kreis fliegen. Wenn ich nach links drehe und rolle, dann mache ich eine Spirale.
Aber wozu musst du rollen? Du kannst ja nach links ziehe und nach oben.
Könnte man auch, ja. Ist einfach, dass man noch mehr Freiheitsgrad bei der Steuerung hat. Also ich möchte, also beim Flugzeug ist es logisch, dass ich mehr Freiheitsgrad habe, bei der Turtle ist, dass ich es halt kürzer darstellen kann. Und es ist irgendwie so ein natürliches, ich möchte möglichst genau das nachbilden, was ich mir auch gut vorstellen kann. Wenn sich einer das nicht vorstellen kann, dann soll es einfach...
Mit Schildkröten wird es da generell einfach schwierig, oder?
Ja, gut. Das ist eine hier fliegende Schildkröte gesehen.
Also sobald ich da an eine Wasserschildkröte denke, ist es gar nicht mehr so abwegig.
Ach so, okay, na gut.
Die können schon auch hoch und runter.
Und dann brauchen sie noch eine Geschwindigkeit, oder?
Ja, gut, mit Geschwindigkeit hat die Turtle Carrier wenig zu tun. Da ist nur eine Beschreibung, eine Wegbeschreibung, wie die durchlaufen wird, mit welcher Geschwindigkeit, ist nicht gesagt. Könnte man natürlich auch noch auf einbauen, also beschleunige oder also im Sinne von, mein nächster Schritt ist einfach dann weiter.
Aber das macht ja echt keinen Sinn, also Schildkröte, die beschleunigt. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Die liegende Schildkröte vielleicht, ja, aber...
Ja, stimmt, beschleunigende Schildkröten müssen.
Wenn die Schildkröte schon einen Jetpack hat, dann kann es auch schneller werden.
Du meinst, okay, was im Flugmodus.
Die Geschwindigkeit von Schildkröten ist binär. Entweder sie laufen oder sie stehen, oder?
Ja, genau. Wobei, da gab es mal irgendwie so einen netten Film, ich glaube von Disney, wo zwei Schildkröten dann gegeneinander kämpfen und das ist schon eindrucksvoll, wenn man tatsächlich so zwei, also in der Größe, Schildkröten aufeinander losgehen. Also es geht natürlich um Weibchen, zum die Gegner aus dem Weg räumen. Wenn die aufeinander losgehen, da bewegen die sich dann schon. Also die sind dann nicht bloß so gleiten am Boden entlang, sondern machen sich richtig groß. Mal so als Tipp, das kann man mal so. Okay, Implementierung. Das ist Raum 3D, ach, da waren wir gerade. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Beispiele bringen und da kommen dann die Erweiterungen eigentlich mit, wo man dann jetzt noch so trocken drüber geht. Also. Schön drei nach, also unsere ursprüngliche Sprache ist, oder unsere lange Sprache ist der Turtle nachempfunden. Schrägstriche dann bedeuten, können wir später machen. Verkürzt nochmal, wenn ich halt ein F mache, dann komme ich ein Stückchen vor. Wenn ich viele F hintereinander mache, komme ich ein Stückchen weiter vor. Das wäre dann genau das gleiche wie dieses da. Texte.
Ja, aber die gibt es ja gerade gar nicht. Wo kommen die her?
Achso, die haben wir irgendwann mal als ASCII-File abgespeichert.
Ah, jetzt ist der. Und wie leitest du jetzt gerade?
Das ist eine MATLAB-spezifische Besonderheit. Ich habe da einfach eine Funktion geschrieben, die mir diesen Text liefert.
Ja, aber du gibst immer nur Tour ein.
Achso, ich bin da in einem Editor. Hier gibt es diese Pfeilchen, das ist gerade meine aktuelle Zeile. Aha. Und wenn ich Tour eingebe, dann macht er wandelt die aktuelle Zeile in Turtle-Grafik um.
Ah, jetzt ist er.
Entschuldigung, das war ein Schritt zurück.
Ey, haben wir da irgendwann gedacht, ja, da klickt er dann da kommt da drüber wieder irgendwas, dann klickt er wieder hier.
Nee, also, ja. Man kann sich so ein bisschen wie Edlin vorstellen. Also der hat eine bestimmte Zeit, in der er sich gerade befindet und mit der die kann er manipulieren, da kann er was reinschreiben, kann er was schreiben und so. Aber das würde es zurechtführen, den.
Und du kannst vorwärts und rückwärts scrollen, jetzt bist du gerade in Zeile 14.
Ja, genau.
Und jetzt kannst du eben in Zeile 15 rufen. Und das ist schon mal der Ausschnitt aus der Datei.
Ja, genau, ich kann auch vorwärts, rückwärts, also der hat dieses. Also die Geschichte von dem Editor ist, vor langer Zeit, als ich noch jung war, war mir der VI ein bisschen zu kompliziert. Und ich wollte dann halt möglichst schnell irgendwas zu im Text eingeben können. Und habe dann einen Editor geschrieben, der im Prinzip einfach nur sich einzelne Zeilen merkt. Ich kann an einer bestimmten Zeile was eingeben, was ausgeben, ein paar Zeilen drumherum ausgeben und das war's. Und mit dem konnte man eigentlich schon ganz gut Programme schreiben. Und dann ist halt irgendwie immer mehr dazugekommen, also hier Insert Text, Delete Text und jetzt können wir diese Befehle alle, also recht viele, also zum Beispiel Turtle-Grafik, kann dann auch strukturiert Programm eingeben. Das brauchen wir nicht.
Also man wandert mit einer Schildkröte durch seinen Text durch.
Ja, genau, so kann man es sagen. Nur diese eine Zeile.
Ach so.
Erst Position machen, das muss man so wieder ein bisschen größer machen. Es ist manchmal sinnvoll oder nützlich, wenn ich sagen kann, ich laufe bis zu einem bestimmten Punkt, merkt mir jetzt, hier stehe ich, dann male ich irgendwas, bevor ich jetzt irgendwie von dem, wo ich jetzt bin, wieder zurückfinden muss zu meiner jetzigen Position, sage ich einfach, spring wieder zurück. Und das ist dann über diesen Befehl POS, also ich definiere eine Position 1, dann male ich irgendwie weiter, drehe mich links, 20 nach links, gehe 100 vor und jetzt jump ich zurück zur Position 1, drehe mich nach rechts um 30 und gehe um 80 nach vorne und jump wieder nach 1. Wenn man das dann ausführt, okay. Dann kommt Folgendes raus. Also ist jetzt ein Stückchen nach vorne gegangen, hat sich nach links gedreht, die Strecke gezeichnet, wieder zurückgesprungen, nach rechts gehen, die Strecke gezeichnet und wieder zurückgesprungen. Um das dann wieder kurz zu machen, gibt es halt P, Position ist ein P, Jump ist J und wo er hinspringen soll, das ist dann sozusagen, er frisst sich selber auf, also jedes P inkrementiert den Zähler um ein. Jedes J verringert, das heißt, ich kann mir mehrere Positionen nacheinander merken und kann dann wieder zurückspringen.
Aber er merkt sich nicht bloß Position, sondern auch Blickrichtung.
Ja, genau, Position und Richtung. Also, es gibt Implementierungen, wo statt P und J dann eckige Klammer auf, eckige Klammer zustehen, aber es ist halt irgendwie so, ich finde es schwierig, sich vorzustellen. Ich habe jetzt eine eckige Klammer, da mache ich irgendwas drin, eckige Klammer so, und dann bin ich auch wieder am Anfang dieser eckigen Klammer. Also das ist dann, ja, also ich nehme mal für ein Kind ist das eher schwieriger, sich vorzustellen. Genau, Klammern, wie vorhin gesagt, 10-mal vorwärts links, was kommt raus? Linkskurve. Quadrat. Ja gut, großes F, großes L macht im Prinzip das gleiche, nur größer. Großes F macht größeren Schritt vor, großes L macht 90 Grad nach links. Ja, ein bisschen lästig, glaube
ich. Das ist aber jetzt aber nicht viel. Kann es aber nicht viermal.
Doch. Sieht hier noch blöd aus. Also tut mir leid, dass das mit der Auflösung. Kann man den Beamer höhere Auflösung machen? Ja, dann muss ich da jetzt alle Beispiele durchmachen, nicht unbedingt. Kommt noch was Lustigeres?
Fraktale.
Fraktale. Da gibt es diese Lindenmeier-Symbole. Im einfachsten Fall, also die ganze Theorie dahinter geht so ein bisschen Richtung Sprachendefinitionen, kontextsensitive oder kontextnicht sensitive Sprachen. Aber im einfachsten Fall kann man sagen, ich ersetze einfach in irgendeinem Ausdruck oder in einer Zeichenfolge ein bestimmtes Zeichen durch eine weitere Zeichenfolge. Also zum Beispiel, ich möchte das da beschreiben, dann gehe ich sozusagen vorwärts, dann links um einen bestimmten Wert, dann wieder vorwärts, dann zweimal rechts, dann wieder vorwärts, also sind wir da, dann wieder links und dann wieder vorwärts. Wenn ich jetzt sage, anstelle von diesem F schreibe ich einfach jetzt den kompletten Ausdruck nochmal hin, dann kann man sich vorstellen, ja, okay, dann mache ich genau an der Stelle da ein Eck drauf, da ein Eck drauf, da ein Eck drauf, da ein Eck drauf. Und wenn ich das dann nochmal ersetze, was einfach immer selbstähnlicher. Und was dann rauskommt, muss ich dann hier mal zeigen lassen. Das war das Falsche. Also ich habe das mit was anderem gemacht. Aber ich lasse es am besten, wenn man erstmal mit der Schneeflocke anfange. Genau. Also, so sieht es aus. Und wenn ich das jetzt also in sich selber einsetzen, das hier mit geschweiften Klammern, habe ich eigentlich das gemacht. Das dauert jetzt eine Weile, das ist insgesamt relativ ineffizient programmiert.
Das ist jetzt aber komisch, weil eigentlich hätte ich was anderes erwartet.
So, was genau?
Ich hätte erwartet, dass er drei solche Linien hintereinander setzt.
Ja, das sind jetzt nicht drei mal das, was da drin steht, sondern das sind geschweifte Klammer. In dem Fall interpretiert das als Setzen.
Ach, das sind geschweifte Klammer?
Genau.
Ja. Unten entsteht das oben unter der 35 ist der Pelle in der Mitte.
Das
sieht man hier bei dem Ansatz.
Das sieht so ähnlich aus, ja.
Also wenn ich da jetzt geschweifte
geschweifte Klammer bedeutet, dass das F ersetzt wird durch das.
Das Gesamte, was drin steht. Also jedes F, das da drin steht, wird ersetzt durch den gesamten Ausdruck. Und das ist so die einfachste Möglichkeit, Lindenmeier zu
erklären. Ja, klar. Ja, dann ist klar.
Muss man das F oder das definieren, was ersetzt werden soll, oder nimmt er da immer F?
Er nimmt da immer F und er nimmt immer den gesamten Ausdruck. Einfach. Also das Ganze, was ich hier immer gemacht habe, ist so einfach wie möglich. Also wenn man das bei anderen Implementationen anguckt, ist es fast immer um ein kleines bisschen komplizierter. Da sind dann immer die Positionen, an denen es ersetzt werden soll, definiert durch entweder ein großes L oder ein großes R, also links und rechts, das heißt zwei Möglichkeiten zu ersetzen. Dann kann man zum Beispiel mit dieser Art, auf die Art und Weise können wir zum Beispiel die Drachenkurve, das ist so ein berühmtes Fraktal, nicht darstellen.
Aber er skaliert es jetzt auch nicht runter, das heißt, wenn ich es dreimal mache, ist es dreimal so groß, oder? Weil das eine F ist ja immer, das bleibt ja gleich.
Ah ne, wenn ich es dreimal mache, ist sogar exponentiell weg.
Ach so, okay.
Das ist relativ schnell Ressourcen ausreizen. Ja, dann habe ich die Piano-Kurve, das ist auch so ein. Die Kochkurve wird wahrscheinlich fast die Rückenkante haben, oder? Manchmal so, wer kannte sie nicht? Okay. Ach doch. Fast alle. Und die Piano-Kurve, das ist so eine zweidimensionale Kurve, also Vertreter dieser seltenen Fraktale, die eine ganzzahlige Dimension haben. Man kann sich schon vorstellen, wenn ich jetzt dieses habe, also vorwärts, links, dreimal so im Kreis rum, er will im Prinzip die gesamte Fläche ausfüllen. Wenn man das gleiche jetzt nochmal machen, kommt sowas raus. Und wenn wir es nochmal machen, warum der so lang drauf ist. Ich habe das so implementiert, dass er erstmal aus diesem Text eine Anweisung schreibt, also einen langen Text, dieses Forward, Write und so weiter, und diesen ewig langen String dann interpretiert. Wäre natürlich auch schneller, wenn das beim nächsten Mal, da würde er dann schon komplett den Rand ausfüllen, aber auch zu lang brauchen. Ja, das ist die Darstellung von Blueprint. Das hängt direkt mit dem Zoom zusammen. Wenn man das ein bisschen größer macht, das sind jetzt andere doppelt so dick. Ja.
Und wie oft?
Das ist einfach nur Zoom-Faktor, Darstellungsfaktor.
Und wie oft malt er jetzt über eine Linie drüber? Sicher einige Male, oder?
Wenn man es geschickt macht, in dem Fall glaube ich nur einmal jede Linie. Du hast hier, kann man gucken, einmal, zwei, viermal, das ist richtig.
Es wäre schön, wenn wir das als Animation sehen können, wie die Linie so sich aufbaut.
Mit der Geschwindigkeit.
Das kann man sogar. Das muss ich bloß gucken.
Ich hatte mal einen Python-Plot in der Hand und mache das tatsächlich so eine grüne Schildkröte und die wandert dann in die Fahrgast und so ein wenig. Also ganz animiert, wenn man halt sowas schreibt, dann rennt die bei dieser Gegend rum.
Wie war es Animati? Ups. Das ist Turtle kurz reinpacken. Wobei, also wenn er in der Geschwindigkeit die Piano-Kurve zeichnet, dann hoffen wir wahrscheinlich morgen noch da. Also ich hoffe.
Den Ausdruck kannst du nicht einfach rüberkopieren.
Doch, das müsste ich eigentlich machen können, stimmt. Das geht.
Das nicht mal zeichnen lassen?
Dann, wenn ich das abbreche, dann weiß ich nicht genau, was passiert. Also bisher haben wir nichts doppelt gemalt, oder?
Stimmt.
Ich kann leider die Geschwindigkeit nicht hoch oder runter drehen, das ist einfach so. Theoretisch überlegen können. Jetzt wird es spannend. Nee, er kommt wieder raus.
Faszinierend.
Genau. Mal mit den Klicken und den Informatikern. Vielleicht ein bisschen, aber
Also eine Art frontales Ästchen.
Ja, genau. Das ist jetzt Ästchen, das machen wir mal im Baum. Das ist jetzt einfach nochmal einmal versetzt. Also man kann sehen, so zweimal vorwärts, dann einmal links, einmal rechts und einmal geradeaus. Und das Ganze dann jetzt schon dreimal rekursiert oder sich selber halt versetzt. Das Ganze habe ich jetzt nicht nur nach links und rechts, sondern auch noch hier up and down. Das heißt, man kann sich jetzt schon vorstellen, da sieht es genauso aus wie das, bloß im dreidimensionalen. Da brauchst du jetzt aber eine. Hier probiere ich jetzt gleich mal gerne. Ja. Also, man sieht eindeutig, das ist ein Baum. Hier. Sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie eine Raketenendstufe.
Sieht sehr aus wie Schirm vor der Schule.
Also hast du einen Ständer, der aussieht wie ein Baum.
Das ist manchmal so, dass die selbst auf Wunsch sein.
Ja, genau, so. Ja. Kann man sich so vorstellen, genau. Könnte ein Ständer sein. Dann gibt es da dieses Lipinski-Dreieck. Ich weiß nicht, ob da was Vernünftiges rauskommt. Also ich könnte da ewig mit so Fraktalen rumspielen, aber ich weiß, dass auf die Dauer vielleicht auch langweilig wird. Genau dieses Ding da dreimal hintereinander ersetzt, kommt raus. Kann man sich vielleicht schon mal Gedanken machen, was das sein könnte. So was kommt da raus. Also, vielleicht auch ganz schön verblüffend. Oh, nochmal ein paar Fraktale, also genau 3D-Fraktale, da wird es dann interessant, da habe ich diese Schnee, die Korbkurve mal gesagt, was passiert, wenn ich jetzt statt der ursprünglichen Kurve noch eins im rechten Winkel nach hinten gehen lasse, also sozusagen in den Raum rein, haben wir da noch so ein Dächlein drauf, kann man sich das vorstellen, dann kommt Folgendes raus. Wenn man von vorne drauf guckt, sieht es tatsächlich so ein bisschen wie die Kopfkurve aus, da hoch. Und so nach hinten ist dann einmal was, also eine Kochecke sozusagen, und quer drauf ist dann noch gar nichts, da ist halt nur eine Linie. Also vier probiere ich gleich gar nicht mehr, weil das wieder ewig dauert.
Was heißt die?
Ewig, ja. Also schon 2, 3, 5 Minuten so. Können wir ja am Schluss da vielleicht nochmal laufen lassen.
Kannst du
den anderen
Tag dann anfangen lassen?
So, also man kann schon ein bisschen so ahnen, hier ist eine Schneeflocke. Da, wenn man drauf guckt, ist ein bisschen kleinere Schneeflocke. Da ist dann noch ein bisschen weniger. Also ich finde es faszinierend. Ich habe das mal mit vier laufen lassen. Nein, das machen wir also. Dann dreidimensionale Körper jetzt mal. Ups.
Wollte ich sagen,
ja genau. Weiß noch einer, in welcher Zeile das ich war? Übrigens auch interessant, wie kann ich möglichst kurz irgendwas beschreiben, also einen Würfel machen, so irgendwie gerade aus links, damit ich möglichst viel mit Klammern machen kann. Ich habe jetzt hier ein Quadrat gemalt mit 5 Kanten, kann man sich vorstellen, vorwärts, das nach der inneren Klammer bin ich dann hier, dann mache ich aber einmal eine Linkskurve und mache nochmal ein Quadrat, Linkskurve, nochmal ein Quadrat und nochmal ein Quadrat. Also ich ist es allen klar, wie ich da durch das Quadrat durchlaufe? Beim Chris, beim Oktaeder war es besonders unübersichtlich. Also ein Oktaeder kann man echt sehr kurz beschreiben. Und zwar so sieht ein Oktaeder aus. Kann man sich ungefähr vorstellen, was er macht. Also fünfmal vorwärts links, das ist ein liegendes Quadrat. Ich male es mal. Also falls sich einer nicht vorstellen kann, wie ein Oktaeder aussieht. Also hier, da ist ein Oktaeder. Und ein Oktaeder besteht nicht nur aus Dreiecken, wie man heißt sagt, also irgendwie acht Dreiecke aufeinander, sondern er besteht auch aus drei verschachtelten Quadraten. Wenn man das ausnutzt, dann wird die Beschreibung vom Oktaeder sehr kurz. Und ich versuche das gerne.
Wo sind da Quadrate?
Die Mittelfläche jeweils.
Also.
Das ist ein Quadrat, das ist ein Quadrat und das da ist ein Quadrat. Mhm. Wenn man das ausnutzt, dann wird die Beschreibung sehr kurz. Wenn ich versuche, einzelne Dreiecke zu malen und die dann irgendwie noch in der Reihenfolge hinzukriegen, da wird das Ding echt lang. Das ist übrigens auch noch so nette Spielerei. Also man kann dann mit Hilfe von so Turtle-Grafik so ein bisschen einen Einfachheitsbegriff definieren. Also was ist ein einfaches Beispiel oder was ist ein einfaches Objekt und was ist kompliziert? Eine Kugel ist natürlich nicht ganz so einfach, weil ich kann keine Kurven machen. Aber kommt halt dann so eine Art ineinander gestellte Kugel raus. So. Ein Mixer könnte man sagen, ist dann Kugel. Kann man sich das vorstellen, so ein bisschen.
Ja, du hast ja nur beschränkte Genauigkeit durch deine Winkel.
Ja, genau. Starren, ja. Genau, was ist eigentlich eine Spirale? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Jetzt sind wir schon im dreidimensional, also wenn ich vorwärts, left, up, also vorwärts, links und nach oben. Und das Ganze 50 Mal hintereinander. Was kommt dann raus? So was. Der kurft dann so in der Spirale nach oben, wie so ein Geier, der sich auf der warmen Luft nach oben tragen lässt. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Spirale, eine zweidimensionale. Das ist jetzt einfach eine Konvention meiner Implementierung. Wenn irgendwo in der Klammer ein I steht, dann wird es durch eine Laufvariable ersetzt. Also 42 Mal wird die Klammer dort laufen und beim ersten Mal steht anstelle von I eine 1, am nächsten Mal eine 2 und so weiter. Dann kommt Folgendes raus. Ein bisschen größer machen wieder. Einmal vor, zweimal vor, dreimal vor, viermal vor, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, das lässt sich dann, hat dann die Kantenlänge 42.
So. Ja, muss ein bisschen mehr sein, zwischen 200 und 400.
42 Schritte.
Ja.
Mit 42 Pixel.
Wie viel ist ein Schritt?
7, meine ich. Passieren. Also es sieht einfach gut aus. Also man kann es vielleicht am Text schon mal vermuten, was es werden könnte. Weiß nicht, wer hätte sich das vorstellen können? Also da kann man wunderschön gut spielen, so im Dreidimensional. Ja, genau, das haben wir irgendwann mal aufgeschrieben, Marco auf Chinesisch. Also, das da heißt Marco.
das nächste heißt dann Chrom.
So. Wer kann Chinesisch? Okay, ich kann schon wieder erzählen.
Also wurde mir auch nur so von einer Bekannten erzählt. Ich nehme mal an, dass es stimmt. So, erst angenommen, unsere Abkürzungen reichen nicht mehr aus, dann können wir in diese Abkürzungen einen allgemeineren oder einen Text einfügen, der nicht aus Abkürzungen besteht. Und da haben wir dann alles zur Verfügung, was unsere Turtle-Grafik hergibt. Da können wir dann mal angucken. Also forward, back, left, right, go. Position, jump, das haben wir schon gehabt. Print irgendwas, glaube ich. BNC, bounce, genau. Also man kann dann so tun, fliegt gegen die nächste Wand und stellt den Winkel, den Einfallswinkel fest. Macht den Ausfallswinkel genauso groß und fliegt dann in die Richtung weiter. Da kommt dann ein bisschen Bildverarbeitung rein, Blob-Analyse, Matching, programmieren kann man und so weiter. Das wollen wir allerdings später. 4D-Turtle. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Warum können wir mit der Turtle-Grafik direkt vierdimensionale Objekte darstellen? Ich weiß nicht, mir hat mal ein Professor gesagt, das war eigentlich der Ausgangspunkt, wir machen jetzt alles in 3D, nämlich höhere Dimensionen kann man sich nicht vorstellen. Und das ist definitiv falsch. Man kann sich einen Raum, in dem Punkte, die Raumelemente sind, nicht mehr als dreidimensional vorstellen. Aber zu der Zeit, als es noch keine Computer gab, also ich möchte da zum Beispiel Felix Klein erwähnen. Das war so einer der großen Geometer, so um 1900 rum. Der hat so die Anschaulichkeit der höheren Mathematik auf die Spitze getrieben und von dem gibt es auch recht viele schöne Spielereien. Unter anderem hat er propagiert den Wechsel des Raumelements. Also wir betrachten, stellt euch mal vor, einer großen Bühne, Theaterbühne, sind Scheinwerfer montiert irgendwo im Raum. Die strahlen nach unten auf die Schauspieler und die haben einen bestimmten Abstrahlwinkel. Das heißt, je höher die hängen, desto größer ist der Fleck, der auf der Bühne ist. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich nur die Bühne betrachte, die ist zweidimensional, kann ich anhand von der Position von dem Fleck und der Größe von meinem Lichtfleck berechnen oder direkt messen, wo dieser Scheinwerfer im dreidimensionalen hängt. Das heißt, ich habe eine Darstellung im zweidimensionalen Raum, der aber wirklich drei Dimensionen enthält. X-Position, Y-Position und Radius. Also irgendwo schwierig sich vorzustellen. So, hier habe ich einen Kreis. Das heißt, ein Scheinwerfer ist irgendwo da. Hier habe ich einen kleineren Kreis. Das heißt, mein Scheinwerfer muss irgendwo hier hängen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hänge jetzt eine Stange irgendwo so quer drüber und hänge da lauter Scheinwerfer drauf, dann habe ich unten eine Schar von Kreisen und habe dann sozusagen eine direkte Abbildung von einer dreidimensionalen Gerade auf eine zweidimensionale Kreisschar. Vielleicht nochmal so irgendwie veranschaulich. Soll jetzt eine dreidimensionale Kurve sein. Wenn ich da jetzt da ein paar Kreischen drauf mache,
sieht doch ein bisschen dreidimensional aus. Und genauso kann man das dann auch mit anderen Objekten machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was Fünfdimensionales darstellen will, dann gucke ich mir einfach Polynome vom vierten Grad an. Polynomgrad, Schar vierten Grades, wäre dann eine Abbildung im zweidimensionalen Raum, also auf einem Papier, von einer Gerade im, oder von einem Objekt im fünfdimensionalen Raum. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Turtle-Grafik. Unsere Turtle-Grafik im dreidimensionalen Raum, die, wir hier, die ich gezeigt habe, ist ja keine Linie im dreidimensionalen Raum. Linie ist unendlich dünn, sondern das ist so ein kleines Rohr, wenn man sich das genauer anguckt. Suchen wir nochmal nach einem Quadrat. Sind, haben eine gewisse Dicke. Also hat jedes Rohr x, y und z Position an jeder Stelle, aber auch einen Radius. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir benutzen jetzt diesen Radius als vierte Dimension, dann können wir damit vierdimensionale Sachen darstellen.
Gucken wir mal, ob wir da irgendwo dieses
Das kommt nachher, das ist schwierig sich vorzustellen. Ein vierdimensionaler Kreis ist einfacher. Also ein vierdimensionaler Würfel wäre hier. Ach, das ist auch das, was ich haben will. Genau. Also, wir machen einmal einen Kreis, also sozusagen ein Looping. Da steht jetzt noch auf dem Kopf. Und dann schere ich aus und mache dann im Prinzip den gleichen Kreis nochmal, nur um 45 Grad sozusagen in die vierte Dimension verdreht und habe da keinen so großen Radius im Dreidimensionalen mehr, aber dafür nimmt hier dieser Schlauchdurchmesser ab und dazu, und damit habe ich dann auch wieder vierdimensionalen Kreis. So,
wird er sogar negativ?
Ja, in dem Fall wird er auch negativ, nur wird er halt dann wieder positiv dargestellt. Also, man hätte dann sagen können, wenn er negativ wird, macht man in einer anderen Farbe oder irgendwie sowas, aber so weit habe ich es dann nicht. Also an der Stelle hat er eigentlich einen negativen Radius.
Die Karte ist auch in 4D?
Bitte?
Die Karte?
Die ist auch 4D, ja. Deshalb hat sie auch nochmal zu ihrem Dreieckchen da drauf zusätzlich zwei Kreise. Wenn man genau anguckt, müsste die Nase ein bisschen dicker oder dünner sein. Ja, genau. Also da vorne, die ist ins Vierdimensionale abgetreten. So, und jetzt, wie beschreibt man das, dass ein Rohr dicker oder dünner wird? Also beim Flugzeug war es noch relativ einfach. Up, down, all left, all right. Und beim Rohr, da habe ich einfach gesagt, dicker ist A wie arouse, also rege dich irgendwie mehr, und kleiner wird dann cool down, wird es wieder dünner. Das, daher kommt dann auch dieses A und das C nochmal. Eins von den das gucken wir mal, ob das der Fall ist, was ich da mache. Das müsste jetzt ein verdrehter Würfel sein. Hier 10 FU, das genau, das sind Würfel. Ach, das sind jetzt mehrere verdrehte Würfel ineinander. Also, weiß nicht. So, der ist wirklich im dreidimensionalen Raum, so ohne vierte Dimension. Dann der nächste ist schon ein kleines bisschen gedreht. Man sieht auch so, in der dritten Dimension werden die Winkel nicht mehr ganz rechtwinklig. Das liegt daran, dass sie halt ins vierte ein bisschen ausgebeult sind. Und hier sieht man auch schon wieder, wo der Durchmesser, der Schaufdurchmesser auch ein bisschen negativ. Das Ganze wird dann flach gedrückt. Mal langsam gucken. Ich wollte eigentlich schon langsam über pädagogische Dinge an. Aber ist eigentlich langweilig, soll ein bisschen überspringen oder? Genau, was kann man sonstiges noch machen? Genau, so ein bisschen Rendering habe ich mal gemacht. Also stell dir vor, man fliegt irgendwie durch ein Material mit verschiedener optischer Dichte. An jeder Brechebene wird die Flugrichtung ein bisschen geändert und dann kommt sowas raus. Also, wir haben hier ein Rohr, kann man sich so vorstellen. Von links kommen lauter Lichtstrahlen her. Wie werden die sich wohl da durchbewegen? Kanten bestimmen davon.
Das Implicit Conversion from Matrix
to Square, irgendwas. Also, was jetzt tatsächlich passiert, ist eigentlich nicht so wichtig. Er hat jetzt in dieser Figur, die wir gerade eben gehabt haben, simuliert er jetzt den Flug von Lichtstrahlen. Da, man sieht hier, ist die Außenkante von diesem Röhrchen. Weil die optisch dichter sind, wird es nach innen gebrochen. Im Loch, je nachdem, je näher man da ist, in der Mitte fliegt es relativ gerade durch. Da, wo es am Loch vorbeigeht, ist noch der Linseneffekt da. Die dann direkt aufs Loch auftreffen, weil der Radius hier viel kleiner ist, ist der Effekt viel größer, dann nach außen gestreut. Und so kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Licht durch so ein Röhrchen durchgeht. Das können wir alles noch.
Was bedeutet Turbrede?
Turbrech-Demo.
Ah, das ist schon der Unterprogramm, das irgendwo steht.
Ja, genau. Das habe ich mit Ewald gerade aufgerufen.
Jetzt. Das konnte man nicht sehr waschen.
Achso.
Welcher Tag?
Dann Tipp. Jetzt habe ich noch einen kleinen Ausflug ins Magic Eye gemacht. Wenn ich schon traditionale Flächen Objekte darstellen kann, dann kann ich die auch mal als Stereogramm darstellen. Kann ich mal hier durchgehen und angucken lassen. Wer es rauskriegt, hat gewonnen, darf es mitnehmen. Also das ist jetzt eigentlich schon animiert, wenn man es hinkriegt. Also du kannst auch einfach verteilen, das muss dann nicht in der Reihenfolge bleiben. Es ist einfach die Turtle Grafik 3D ist eine einfache Möglichkeit, dreidimensionale Objekte darzustellen und die dann wiederum in Stereogramm umzuwandeln, ist auch relativ einfach zu machen. Wie man das jetzt macht, braucht man das nicht zu ausdrehen. Ich glaube, das können wir überspringen. Turtle-Bildverarbeitung.
Ich sehe einen Würfel.
Bitte?
Ich sehe einen Würfel.
Ja, genau.
Du darfst kalte.
Okay. Super.
Also ich habe vorher geguckt und da ist irgendwas. Und dann hat Marco gemeint, ich sei zu alt dafür.
Nee,
Weil also, je jünger das Gesicht ist, desto leichter sieht man es.
Ich habe mal so Magic Eye, Stereogramme versucht als Unterrichtseinheit zu machen. Und das waren Fünftklässler. Und wirklich jeder einzelne von diesen Fünftklässler hat das Zeug angeguckt und sofort dreidimensional gesehen. Also die sind dann noch bei weitem flexibler.
Konntest du dann sagen, was es ist, ohne dass du es vorgesagt hast? Ja.
Die konnten dann sogar Cyber-Stereogramme zeichnen. Also mit Bleistift und so ein bisschen. Und das sind die ganz fit, da unterschätzt man so Kinder. Die können manche Sachen halt abstraktes Denken, sind sie vielleicht nicht so weit, aber dafür kennen sie andere Sachen viel, viel besser. Oder versuch mal gegen irgendeinen sechsjährigen Memory zu spielen, keine Chance.
Kannst du das auch am Beamer zeigen?
Bitte?
Die Stereografik auch am Beamer zeigen?
Ja, kann ich. Achso, ja, stimmt. Der kannst du dir gleich angucken. Ich habe es nur deshalb nicht gemacht. Also hier, das sieht man, das Ganze animiert, wie so ein Würfel rumläuft. Ich nehme an, im Publikum wird es jetzt keiner sehen, weil das einfach viel zu groß ist. Da kann man die Augen nicht dementsprechend entspannen, aber für die Gäste an der Kamera, am Bildschirm dann, ist es dann wieder die richtige Größe. Da müssen wir es dann sehen können. Auch mit der Auflösung wird es keine Probleme geben, auch wenn wir das jetzt mit CGAs Auflösung angucken, muss man trotzdem noch was erkennen.
Das heißt, hier dafür sind unsere Augen einfach nicht weit genug auseinander.
Ja, genau.
Dann müssten wir ganz weit weggehen, dann könnten wir es.
Nee, du kannst trotzdem nicht, weil deine Augen müssten jetzt ungefähr so weit, also tatsächlich so weit auseinander sein. Es gibt eine Technik, über Kreuz zu gucken. Da siehst du das in Bars, also dann ist der Würfel nicht raus, sondern geht rein. Ist auch verdammt schwierig bei so einem Dienst da. Bei so einer Zufallsgrafik, das ist dann eher geeignet für, du hast zwei Bilder nebeneinander stehen, die sind leicht verdreht aufgenommen und dann guckst du mit dem linken Auge aufs rechte, mit dem rechten aufs linke. Das sind dann die, wie heißen die da? Das sind, glaube ich, Autostereogramme und die mit den zwei Bildern sind dann andere Stereogramme.
Ja,
wie
hast
du
jetzt sowas erzeugt? Oder?
Das kann ich kurz zeigen.
Das ist eine Turtle-Grafik.
Ja, das ist eine Turtle-Grafik, also die dreidimensionale. Man macht da, also ich habe da hier einen Text, der dieses vierdimensionale Objekt beschreibt, also diesen Würfel. Ich habe an einer Stelle ein T drin, also eine Variable, die dann Werte von 1 bis 8 annehmen kann. Dieses T mal 3L heißt, von 1 bis 8 dreht sich das immer in Dreierschritten nach links. Und für jeden Wert wird dann ein dreidimensionales Objekt erzeugt. Anschließend halt mit einer, also innerhalb von Turtle 3 wird es dann umgewandelt in eine Höhenfunktion. Und die Höhenfunktion wiederum, die läuft dann einfach durch so einen Autostereo-Algorithmus durch.
Ja, interessant wäre ja, wie das Turtle 3S gebacken ist.
Okay. Das macht. Das Turtle 3S funktioniert folgendermaßen. Du hast hier.
Ja, da muss ja irgendwie Logik drin stecken, wie diese Stereogramme funktionieren.
Ach so, das ist die Frage. Das ist einfach. An der Formel sieht man das eh nicht so richtig. Also das Turtle 3, das erzeugt diesen Würfel. Also noch als Strichkonstruktion sozusagen. Dann die Höhen. Genau, hier. Da ist dann die Höhenfunktion versteckt.
einer Turtle-to-Höhen-Funktion. Das ist dann also eine Matrix, wo dann dieser Würfel sozusagen an jedem Pixel eine bestimmte Höhe hat. Und dann die Stereo, die Funktion, die dann daraus ein Stereogramm macht, ist dann diese Steh-Auto. Und das ist jetzt ja, einfacher so zu erklären. Was nicht interessiert, das hat jetzt mit Turtle-Grafik gar nichts zu tun. Also letztendlich geht es ja darum, dass ich dem Auge erklären muss, was wie hoch ist. Ich habe jetzt hier ein Bild, wo ich eine gewisse Höheninformation habe. Ja. Und die Höheninformation kann man im Prinzip dadurch darstellen, wenn ich drauf gucke, je weiter die Objekte auseinander sind, weiter weg sind, desto weiter müssen sie auseinander erscheinen, je näher sie da sind, desto weiter müssen sie zusammenrücken. Das heißt, ich fange sozusagen von links nach rechts mit einem Streifen an. Diesen Streifen fülle ich mit irgendeinem Zufallsmuster. Und dann wandere ich von hier anfangend nach rechts und kopiere immer dieses Pixel wieder dahin. Wenn ich das einfach so mache, dann habe ich hier den einen Streifen einfach ein paar Mal nebeneinander. So, und jetzt kommt die Höheninformation dazu. Jetzt sage ich, ich nehme hier nicht dieses Pixel, das ich hier habe, sondern dieses Pixel plus einen Offset, die der Höhenfunktion entspricht. Also wenn es jetzt Höhe 1 hat, dann gehe ich 1 nach rechts, die Höhe 2, gehe ich 2 nach rechts, 3 nach rechts und so weiter. Und mal dann dieses Pixel genau an diese Stelle. Wenn ihr die Autostereogramme anguckt, da wo nichts ist, also wo eben eine Fläche ist, sieht man richtig schön, wie sich es wiederholt. Da wo dann der Würfel drin ist, da sieht man dann, dass bis zu einem bestimmten Stelle es sich schön wiederholt und dann sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Und das ist dann genau dieser Effekt. Wenn jetzt hier sozusagen so ein Würfel anfängt, dann habe ich hier immer die Pixel von da kopiert und hier fängt es an, dann nehme ich dann nicht dieses Pixel, das eine Streifenbreite links, weiter links steht, sondern eine Streifenbreite minus die Höhe an der Stelle. Also dieser Algorithmus ist relativ einfach zu kapieren, zu implementieren auch. Warum er funktioniert, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen.
Okay.
Aber man muss sich das dann einfach mal, also wenn man es mal programmiert hat, einfach ausprobieren. Das ist relativ einfach dann wirklich auch zu verstehen. Das ist übrigens auch noch eine schöne Geschichte. Ich habe da mal das programmiert, aus dem Autostereogramm selber wieder die dreidimensionale Höheninformation zurückzugewinnen. Und wenn ich das in einem ganz primitiven Blockmatching mache, also das ist so eine 3D-Stereogramm wieder zurückrechnen Methode, dann brauche ich für so ein Standard-Stereogramm, also wie ihr jetzt vor euch habt, mit einem i5 ein paar Minuten. Das Auge guckt drauf und sieht es irgendwie in Millisekunden, wäre es vielleicht übertrieben, aber in einer Sekunde kann man das locker schaffen. Also das heißt, dass die Algorithmen im Hirn, das ist ja nur ein relativ kleiner Bereich, der diese 3D-Erkennung macht, wenn ich nur den Hirnbereich nehmen durfte, der nicht sehr viel leistungsfähiger sein als so ein Laptop. Also dieser kleine Bereich, der die 3D macht, aber er ist viel schneller. Also kommt viel schneller zu einem Ergebnis. Da müssen da einfach Algorithmen drin sein, die man noch nicht so wirklich nachbilden kann.
Das ist ja quasi parallel in Hardware sozusagen umgesetzt. Also
ja, also ist zwar parallel in Hardware, aber man kann sich ja so überlegen, die Neuronen haben so maximal 30 Takte pro Sekunde. Also mit 30 Hertz arbeiten die, dann sind da halt ein paar 100.000 oder so beschäftigt mit genau diesem Problem, da kommt man nicht im Gigahertz-Bereich. Also da die sind nicht so schnell. Wenn man dann noch sagt, okay, ich habe ganz viele Synapsenverknüpfungen, dann erhöht sich es vielleicht nochmal um Faktor.
Das Hirn muss kein MATLAB machen, das kann es direkt machen, aber.
Bitte?
Das Hirn muss es nicht mit MATLAB machen.
Ja, nee, also der Punkt ist wirklich, dieser Hirnbereich, der für die 3D-Erklärung zuständig ist, ist bei weitem weniger leistungsfähig als so ein ganz gewöhnlicher Laptop, aber du kannst trotzdem viel schneller.
Also das hat hochparallel.
Von der Rechenpower.
Wenn du jetzt anstatt 2 oder 5 oder 8 Cores irgendwie 100.000 oder ein paar Millionen drin hättest, dann bräuchten die auch nur noch 30 Hertz sozusagen, um das sozusagen.
Nee, du bräuchtest immer noch den richtigen Algorithmus dazu. Also dieser Algorithmus ist einfach toll. Oder guck einfach eine Fliege an. Die hat irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Neuronen nur, die es aber trotzdem schaffen, dass es sich in einer fast beliebigen Umgebung zurechtfindet und nirgends dagegen knallt. Also da sind einfach unsere Algorithmen noch bei weitem.
Und schneller ist wie meine Hand.
Das sowieso. Dadurch ist das wieder schneller, weil sie bei weitem weniger Neuronen hat, die das steuern. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Kantenverfolgung. Genau, das finde ich einfach ein schönes Beispiel. Da kann ich erklären, wie man einen Algorithmus entwickelt. Was ich hier mache, ist, ich erzeuge ein Bild, sozusagen lauter Kanten, und möchte jetzt die verfolgen. Kommt raus.
Okay.
Hey, wird ferngesteuert. So. Was haben wir jetzt gemacht? Das sieht jetzt blöd aus, machen wir es nochmal. Also diese komischen Figuren da, das sind zufällige, ist eine zufällige Grafik, genau. Und der Algorithmus, den er macht, der ist jetzt, er fährt, er wiederholt 10-mal fahr bis zur nächsten Kante, die du findest, dann richte dich orthogonal dazu aus, geh ein paar Schritte rückwärts, rechter Weg nach rechts, und dreh dich wieder nach links und such die nächste Kante. Und so kann er dann an einer von mir aus auch unterbrochenen Linie sich entlanghangeln. Also das Problem ist vielleicht gar nicht klar. Für einen Rechner sind es nur einzelne Pixel. Wenn der jetzt sagt, such mal eine Linie, dann muss man dem erstmal erklären, was ist eigentlich eine Linie. Und wenn ich dann sage, ja, das ist irgendwas Durchgängiges, zusammenhängende Pixel, ja, das hier ist auch eine Linie, obwohl da irgendwie das nicht ganz zusammenhängend ist. Und wenn da so ein Zipfel raushängt, soll er bitte nicht da rumlaufen, sondern irgendwie anders. Und dann muss man das in so einen Algorithmus zusammenbasteln, der da halt eine Kantenverfolgung macht. Ja, also die ganze Turtle-Grafik, Bildverarbeitung ist eigentlich, war mal so eine Überlegung, ob man Bildverarbeitung auf Turtle-Basis einfacher zu verstehen einfacher verstehbare Algorithmen entwickeln könnte. Ich habe dann festgestellt, dass verschiedene Leute verschiedene Begriffe von einfach haben oder verschiedene Vorstellungen von einfach haben. Ich finde es sehr einfach. Ja, machen wir mal ein paar schöne Bildchen. Also hier haben wir jetzt relativ kurze Beschreibung. Also guckt euch mal die Zeige an. Muss man nicht verstehen, was da steht, nur was dann anschließend rauskommt. Also diese eine Zeile ist jetzt die komplette Zeichnung hier. Einfach nur so als Beispiel, wie schön leistungsfähig diese abgekürzte Sprache ist.
zurück, wenn sie im Lineal. Also gut, den können wir vielleicht noch kurz zeigen. Wenn es zu kompliziert ist, kommt das ein für einzelne Zeilen aufspalten. Und ich habe jetzt andere oder zusätzliche Befehle, die in der abkürzenden Schreibweise nicht drin sind, angenommen. Ich möchte jetzt Zirkel und Lineal in die Konstruktionsbeschreibung machen. Es ist ja immer so, zeichne einen Punkt an der Stelle, zeichne einen Kreis um so und so. Und bei Turtle ist halt so, zeichne einen Kreis durch diesen Punkt und dass er dann annimmt, dass der Mittelpunkt er selber ist, ist eigentlich klar. Also wird einfach ein bisschen kürzer. Wenn ich gerade durch zwei Punkte machen will, gehe ich einfach auf den einen Punkt, aim heißt Ziele, auf den anderen Punkt und mache dann die Richtung rein. Also das ist jetzt was, wo wirklich, wo ich noch nirgends anders gesehen habe. Es ist vielleicht auch nicht so wirklich sinnvoll, aber man kann schöne Spielereien damit machen.
Das leistungsstärkt einen Assembler aus.
Bitte?
Sieht nach einem etwas leistungsstärkeren Assembler aus, wenn man den Code so anguckt.
Genau, also ist ziemlich primitiv. Wobei, das ist keine wie heißt die Notation? Also, der arbeitet nicht mit Registern, also der arbeitet.
Ja, weiß ich.
Genau. Also, wenn man mehrere Zellen ausführen soll, das. Ich weiß jetzt nicht, goldene Schnitt ist das was Bekanntes. Das ist einfach die Konstruktion, so macht da ein Dreieck mit dieser bestimmten Länge, dann die beiden Kreise und was ist jetzt, ich glaube, das Verhältnis von der Gesamtlänge zu dem da ist genau das gleiche wie das Verhältnis von dem da zu dem da. Richtig? Ich glaube schon. Publikum wird geschickt. Zumindest vereinzelt. Ja, und das kann man eben dann auch mit, ich mache mal den Sichtbereich ein bisschen größer. Das wäre jetzt die gesamte Konstruktionsbeschreibung in Turtle-Schreibweise. Forward, Pause und so weiter, das ist alles das gleiche. Und dann gibt es halt noch zusätzlich die Befehle zur CRC, wie solche, eben wie Ziele und dann SGK, Schnitt, Gerade, Kreis und Schnitt, Gerade, Gerade und Schnitt, Gerade, Kreis, Kreis war das. Wer dann noch implementiert. Jo, Inkommensurabilität, der geometrische Beweis der Inkommensurabilität, brauchen wir aber jetzt nicht. Genau, jede Turtle-Grafik kann irgendwie programmieren. Meistens ist es eher andersrum. Ich habe irgendeine ganz tolle Programmiersprache und implementiere der jetzt Turtle-Grafik, damit die Programmiersprache irgendeine Daseinsberechtigung hat. Die meisten pädagogischen Programmiersprachen, die sind ja irgendwie so, der Schüler muss es lernen, hat eigentlich keine Lust da reinzuhocken. Und dann heißt es, ja, jetzt können wir schöne Bildchen malen und deshalb bist du jetzt begeistert. Das funktioniert natürlich dann nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht, wie kriege ich möglichst einfach eine Möglichkeit rein zu programmieren. Habe ich die forth-mäßige Doppelpunkt-Definition genommen, also Doppelpunkt, irgendeinen Namen und irgendwas dahinter bis Strichpunkt wird dann als Prozedur oder als Abkürzung genommen. Wenn ich dieses Kader, also Kreis, benutzen will, dann muss ich das mit Shift-Out und Kader benutzen. Also das heißt, in dieser Zeile wird das sozusagen das Programm oder die Prozedur KR definiert und danach gleich fünfmal ausgeführt mit jeweils F, also in kleiner Verschiebung. Man müsste jetzt fünf Kreise malen. Das
Frankie ein Teil, habe ich was implementiert, was du mir mal als, erklärt hast. Aber gezeichnet. Also nehmen wir mal an, wir wollen jetzt multiplizieren. Tour macht nur die aktuelle Zeile und Tour 2 macht alle Zeilen bis zur aktuellen Zeile. So. Das ist jetzt die Multiplikation von, was war es, 23 mal 312. Okay. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Jetzt werden heute was. Man schreibt das für 23 zwei Striche, drei Striche und für 323 drei Striche, ein Strich, zwei Striche und 312, richtig. Und dann ist natürlich hier, wenn ich 3 mal 2 multipliziere, kommt 6 raus, also die Anzahl der Kreuzungen muss man zählen und außerdem ist hier auch noch das Stellenwertsystem berücksichtigt, also die am höchstwertigen Positionen sind ganz links, dann die beiden niedrigeren sind hier und so weiter. Das heißt, ich muss dann einfach an jeder Spalte, die ich habe, alle Kreuzungen zusammenzählen und habe damit dann eine Multiplikation durchgeführt, indem ich einfach ein paar Strichlein aufgemalt habe. Ich brauche kein kleines 1x1, ich muss einfach nur Kreuzungen zählen können. Das ist übrigens auch wieder mal was, wo den Kindern dann doch wieder gefällt. Der Rest lassen wir weg. So, Dili. Das waren jetzt alle Beispiele, die ich zeigen wollte. Wollen wir noch irgendwas über pädagogische Programmierfragen machen? Genau. Also ich glaube, das reicht dann. Noch Fragen?
Also ich finde es einfach beeindruckend, wie das jetzt alles aufbaut auf dem Konzept Turtle Graphics, wo ich gedacht habe, ja gut, da läuft halt so eine Schildkröte rum. Aber jetzt sind doch eine ganze Menge verschiedene Arten von Anwendungen, die du ja gezeigt hast, die halt immer auf dem einfachen Konzept basieren. Das finde ich echt interessant.
Bescheid, ja. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, gerade keine Freundin hat, dann kann man sich mit dem Computer beschäftigen. Also ist auch so, weil meine persönliche Entwicklung mit TurtleGrafik war eigentlich, ich glaube, das erste Mal gab es schon irgendeine unter CPM Turtle, genau, das erste Logo, das ich gesehen habe, das war CPM, also mit dem CPC 464, irgendwo Mitte 80er Jahre habe ich damit das erste Mal bin ich in Berührung gekommen. Und ja. In der Schule halt hat man das dann gemacht. Dann hat sich das so immer wieder ein bisschen, ich habe da schon was gehabt. Wenn man den alten Code nicht wegschmeißt, dann kann man da einfach immer wieder was drauf aufbauen. Ja. Ja. Und als Basis für pädagogische Programmiersprachen halt, weil das kann man wirklich auch einem Kind erzählen. Man braucht noch nicht mal wirklich lesen und schreiben können. Also man muss wirklich noch nicht lesen und schreiben können. Ein kleines Beispiel. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich eine Help-Funktion schreiben. Ich hoffe, dass was kommt. Sieht nicht aus. ja, ich glaube, das habe ich irgendwann mal durcheinander gebracht, aber also wenn die Zeichen jetzt schön untereinander wären, ich glaube, man kann dann sich vorstellen, dieses Zeichen heißt geradeaus, dieses Zeichen heißt so rum und dieses Zeichen heißt so rum. Also ja, wie schreibe ich eine Hilfsfunktion für jemanden, der nicht lesen kann?
Okay, ja, also dann muss man hindert halt trotzdem nur diese Symbole irgendwie auf der Tastatur finden oder
ja, so. Genau. Aber du musst nicht wissen, dass das F jetzt der F ist oder dass das R in R ist. So, man könnte einfach gucken, A, R und dann tut es tatsächlich das, was ich will. Ja, also dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.